Hallo zurück. Ich hoffe, ihr könnt mich wieder sehen und hören. Und die Übertragung ist gut an eure Orte. Die letzte Einheit für heute zumindest in Offenbarung Kapitel 4. Wir kommen gut voran, für meine Verhältnisse sogar sehr gut. Wir sind schon in Vers 4. Für mein Tempo ist das recht gut, finde ich. Genau. Ich will an dieser Stelle ganz kurz nochmal alle euch grüßen. Ich habe jetzt gerade die Gelegenheit gehabt, kurz mal reinzuschauen in den Chat. Und es ist so schön zu sehen, dass an so vielen Orten, Schwarzwald, Paderborn, wo auch immer da die ganzen Orte stehen, schön, dass ihr dabei seid, und ich danke euch für das Vertrauen. Danke, dass ich auf diese Art und Weise euch dienen darf und meinen Herrn Jesus Christus euch lieb und groß machen darf und etwas von diesem Licht, das Johannes hier von dem Thron Gottes sehen durfte, und dass der Herr mir etwas von diesem Licht gegeben hat, auch wenn es nur bruchstückchenweise euch weitergeben darf. Das wenig Licht, das ich habe, ist für mich schon überwältigend. Wie viel mehr die volle Erkenntnis, die volle Herrlichkeit. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Vertrauen. Schön, dass ihr da seid. An dieser Stelle, bevor ich das weitermache und sonst nachher am Ende es vergesse, für all die, die heute zum Beispiel das erste Mal dabei sind, habe ich auch vorhin gelesen, und ihr sagt, okay, ich habe es verpasst und ich würde aber gerne die ersten drei Teile hören. Ich will euch mal zeigen, ganz kurz, wo ihr das findet. Kleinen Moment, ich glaube, ich kriege das gleich hin. Ich zeige euch mal kurz, wenn ihr die Kreuzlichtseite aufmacht, genau, das ist die Kreuzlichtseite, auf sie geht und dann auf Mediathek drauf, könnt ihr drauf gehen und dann bei den Reihen, auf die Reihen klickt, dann gibt es Offenbarung ab 18. Das heißt ab Jahr 18, weil es mehrere Vorträge schon gab, ist es wichtig, dass man hier auf Offenbarung ab 18 geht, und das ist ab Jahr, genau. Und da in dem Fall habt ihr gleich das letzte Seminar 69, aber wenn ihr runtergeht und hier auf 7, die siebte Seite geht, dann könnt ihr mit dem ersten starten, mit der ersten Vorlesung. Das war vor 3 Jahren, da sah auch das alles noch ganz anders aus hier. Genau, da könnt ihr sehen, die Perspektive war eine etwas andere von dem Seminar und die Kamera und so, aber inhaltlich ist es das Gleiche. Und wie gesagt, da könnt ihr gerne das einfach nochmal nachhören, okay? Einfach nur zur Information. Vielen Dank. Genau. So, jetzt klicke ich euch wieder hier rein. Da bin ich wieder. Also auf dieser Seite könnt ihr dann die Vorträge von dem ersten Puzzleteil, von dem ersten Teil der Offenbarung nachhören, nachschauen. Wir gehen wieder zurück. Wir haben jetzt nochmal miteinander knapp eine Stunde. Und ich freue mich auf die nächste Einheit oder auf den Inhalt vor allem, der uns ja gleich wieder begegnet. Wir sind im Vers 4, und nachdem wir gesehen haben, dass um den Thron Gottes eine Herrlichkeit eines Regenbogens gleich war, das heißt in der Offenbarung seines Wesens, in all seinem Lichtglanz, in all seiner Herrlichkeit und eben auch in seiner Gnade, denn dafür steht repräsentativ der Regenbogen für Frieden. Nur nebenbei, im Hebräischen ist das ist die Bedeutung von Regenbogen, also der Name, einen Bogen in die Ecke stellen. Das heißt kein Kriegszustand. Das ist die Umschreibung des Wortes Regenbogen. Und das heißt, da ist Frieden, da ein Wesenszug der Herrlichkeit Gottes in all seiner Gnade, in all seiner Barmherzigkeit widerspiegelt diese Herrlichkeit Gottes. Aber diese Herrlichkeit Gottes, und jetzt schaut mal, das Bild ist, dass sie rings um ihn ist. In Vers 3 heißt es nochmal, und eine Regenbogen war rings um den Thron. Das heißt, Das widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes, die widerspiegelt seine Herrschaft, ist die Herrschaft der Gerechtigkeit, die Herrschaft der Gnade. Er herrscht durch sein Wesen, durch sein gerechtes Wesen, durch seine Gnade, durch seine, ja, das ist die Umschreibung dieser Herrschaft. Aber schaut mal, es gibt noch etwas anderes, das seine Herrschaft umgibt und seine Herrschaft widerspiegelt. Schaut mal, nicht nur der Regenbogen widerspiegelt ihn, Vers 4, und rings um den Thron sah ich 24 Throne, auf den Thron sahen 24 Älteste begleitet und so weiter. Also nicht nur die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt nicht der Lichtglanz seiner Offenbarung, sondern eben auch rings um den Thron ist auch was? Sind die 24 Throne. Und das ist doch ein herrliches Bild, wie die Gemeinde eben, wie am Ende von Kapitel 22 dann vollendet wird. Von Anfang an bei Gottes in seiner himmlischen Schöpfung den Aspekt hatte, dass die Gemeinde, die Herrlichkeit Gottes, die ganze Gemeinde, die vollendete Gemeinde, repräsentiert in den 24 Ältesten, die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, und zwar rings um den Thron. In der Mitte ist die Herrschaft Gottes, und auf ihn ausgerichtet, von allen Seiten, ist die Herrschaft der Gemeinde auf ihn hin ausgerichtet, um ihn herum. In ähnlicher Weise finden wir ja, dass das Bild der Herrschaft Gottes im Alten Testament, im ersten Bund, in der Stiftshütte, und das ganze Volk war ja um ihn herum gelagert, und er war in der Mitte, die Herrlichkeit Gottes in der Form der Schechina, des Feuers und der Wolke, war in ihrer Mitte, und sie waren auf ihn ausgerichtet. In gleicher Weise, in diesem Bild wird auch hier davon gesprochen, und von daher bin ich davon überzeugt, dass es hier das Volk Gottes repräsentiert. Also die 24 Ältesten repräsentieren das Volk, das Gläubige, das Gottesvolk zu allen Zeiten. Das ist Gottes Grundgedanke vor Grundlegung der Welt, als er diese auch Wesen selbst geschaffen hat, denn die hat er gemacht vor Grundlegung der Welt, als er diesen Ratschluss gefasst hatte. Also sie repräsentieren in dieser Weise, repräsentieren sie die Herrlichkeit Gottes. Das eben die 24, die 12 und 12, das habe ich gerade vor der Pause euch gezeigt, AT und NT. Ich glaube auch, wie gesagt, dass die Bezeichnung für Älteste, wie im Kontext der Bibel, immer für Leitung, für Leiter haben. Älteste im Sinne von, die das Volk Gottes anleiten, anführen, repräsentativ für sie stehen, vor Gott sich für sie verwenden, die Verantwortung tragen. In dieser Weise ist der Begriff der Älteste in der Bibel geprägt, genauso im Neuen Testament auch. Die Leitung der Gemeinde, Paulus gibt den Timotheus und Titus immer wieder den Auftrag, in jede Gemeinde Älteste einzusetzen. Urgemeinde, überall ist die Rede von den Ältesten, die Verantwortung, die geistliche Verantwortung für die Gemeinde tragen, sie für sie verwenden. Und in dieser Weise repräsentieren diese Ältesten die Gemeinde. Wir finden in den Bibeln nirgendwo, dass zum Beispiel eben Engelwesen oder andere Wesen als Älteste bezeichnet werden. Das entspricht überhaupt nicht ihrem Wesen. Denn für Älteste, ich sage so, in dem Sinne muss man alt werden. Und natürlich, hier geht es um himmlische Wesen, die nicht in dem Sinne alt werden, aber es geht um das Bild des Altwerden, weise werden. Und von daher macht es keinen Sinn, dass diese in Bezug auf die Engel zu beziehen oder auf andere Aspekte, sondern hier wird uns die Gemeinde vor Augen gemalt. Das Versprechen Jesu war ja, mit auf dem Thron zu sitzen. Und hier sind 24 Throne, und da ist diese Mitherrschaft. Wenn wir im Laufe der Zeit in der Hoffnung, dass Jesus bald kommt, aber vielleicht schaffen wir es bis dahin, uns bis Offenbarung 20 durcharbeiten und in diesem einem sehr umstrittenen Kapitel landen, wo es um die Beschreibung einer tausendjährigen Mitherrschaft der Überwinder geht. Und da werden wir genau diesen Aspekt sehen, da werden Throne aufgestellt und sie saßen mit ihm und hielten Gericht. Vielleicht schlag mal auf Kapitel 20 schon mal, dass ihr einfach diesen Bezug zum Thron habt und auch da diesen Zusammenhang zwischen Offenbarung 3, das Versprechen, sie werdet mit mir auf dem Thron sitzen. Dann Offenbarung 4, wo die 24 Throne da sind und die Ältesten drauf sitzen. Und in Offenbarung 20 heißt es in Vers 4, und ich sah Throne, also auch Mehrzahl. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und so weiter. Also wir dürfen das später, wenn wir Offenbarung 20 uns anschauen, das studieren, das nie aus dem Fokus lassen oder dürfen wir diesen Kontext nicht verlieren. Denn hier beginnen wir bei der Schöpfung Gottes, bei den Grundgedanken Gottes, bei dem Beginn von allem. Und es beginnt, dass Gottes Willen uns in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Der Schöpfer Gott stellt seine Herrlichkeit vor und da spielt die Gemeinde als Ganzes, die mitregiert, von Anfang an bei Gott eine Rolle. In Epheser Kapitel 1, Vers 3 heißt es ja, dass er vor Grundlegung der Welt uns erwählt hat, uns berufen hat, dass wir heilig und tadellos sind. Und er redet von der Gemeinde, die vor Grundlegung der Welt schon Gottes Plan war. Genauso in Titus Kapitel 1, die ersten Verse, wo es Paulus genauso darauf Bezug nimmt, dass dieser Gedanke Gottes, die Gemeinde, mit ihm herrschen und mit dem Regieren, bei ihm ihn verherrlichen sollte, schon vor Grundlegung der Welt, vor Beginn der Schöpfung da war. Und als Gott eben die Schöpfung schuf, war dieses Urbild und dieser Ratschluss Gottes schon da. Und da schauen wir ja in Kapitel 4 hinein. Die Erlösung kommt ja noch, die Heiligung kommt ja auch noch und die Verherrlichung auch noch, die Vollendung. Also wir sind nicht da, wir sind am Anfang. Wir werden komplett zurückgenommen in den Ratschluss Gottes, in die Herrschaft Gottes, in Gottes Gedanken, vor Gottes Thron werden wir dann mit dem Johannes hineingenommen. Also das widerspiegelt die Gemeinde. Ich möchte euch auf ein paar andere Aspekte hinweisen, warum ich meine, auch dass diese Wesen, die die Gemeinde repräsentieren und widerspiegeln, das wird deutlich in der Art und Weise, wie Johannes sie beschreibt. Nicht nur, dass sie mit auf den Thronen mitsitzen, sondern auch, wie sie bekleidet sind. Er schreibt in Vers 4, bekleidet mit weißen Kleidern. So, das identifiziert sie so als solche, die weiße Kleider haben. Ja, Engel haben auch weiße, helle Kleider. Selten heißt es weiße, sondern oft heißt es reine. Aber wenn es von weißen Kleidern die Rede ist, dann haben wir uns doch schon so intensiv und deswegen so gründlich in den Sendschreiben uns damit beschäftigt, welche Verheißung Gott denen gibt, die überwinden. Schaut mal in Kapitel 3 noch einmal. Ich pick nur eins raus, damit es nicht zu viel Wiederholung ist. Ich lese Kapitel 3 ab Vers 4. Aber du hast eine wenige in Sardes, übrigens auch Beschreibung eines Edelsteins, der Name Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und so weiter. Also den Überwindern wird was versprochen? Ihnen werden die weißen Kleider versprochen. Wir haben uns diese weiße Kleider so intensiv angeschaut im Kontext der ganzen Offenbarung und wir haben gesehen, dass es darum geht, dass es die von Jesus, von Gott in Christus Jesus geschenkte Gerechtigkeit. Das heißt, unsere Schuld wird bedeckt, unsere Sünde wird bedeckt und die Scham wird bedeckt, damit wir vor Gott nicht offen und nicht bloß dastehen. Denn wenn wir offen und bloß in Sünde vor Gott dastehen, vor seiner Herrlichkeit, umhin herum, da würden wir nicht überleben. Wir würden sterben, da kann keiner vor Gott stehen. Aber diese 24 ältesten Repräsentanten der Gemeinde, sie können auf den Thron sitzen, auf den Thron. Warum? Sie haben überwunden. Wie diese Überwindung konkret bedeutet, woher dieser Sieg kommt, der ist in Christus. Durch das Blut des Lammes haben sie ihn überwunden, werden wir später in Offenbarung 12 kennenlernen. Das heißt, durch das Blut des Lammes können sie vor Gott stehen und mit ihm regieren. Und indem sie die Gerechtigkeit Gottes angenommen haben, ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes, wird es auch später heißen und deutlich machen, dass diese weißen Kleider deswegen weiß sind, es ist ein Paradox, weil sie im Blut des Lammes gewaschen worden sind. Das heißt, das Blut des Lammes hat alles Dreckige, Unreine, alle Sünde weggewaschen. Und darum, ich habe auch heute weißes T-Shirt angezogen, Rotblut. Im Blut des Lammes haben sie, wurden sie gerechtfertigt. So, das, was in den Sendschreiben verheißen worden ist, dann, das finden wir eben auch bei diesen Ältesten. Die repräsentieren diese Gemeinde, die mit Gott herrscht, mit Jesus herrscht, wie er es versprochen hat. Und sie repräsentieren ihre Reinheit, ihre Gerechtigkeit, die sie geschenkt bekommen haben. Genau auch das haben sie an, diese weißen Kleider. Durchweg immer wieder ist die Rede von diesen weißen Kleidern, bis am Ende diese Braut in dieser herrlichen weißen, mit dem weißen Gewand da vom Himmel herabkommt, das heißt in der Gerechtigkeit Gottes. So, das repräsentiert wiederum ein weiterer Beweis, dass diese 24 Ältesten repräsentativ für die Gemeinde stehen. In dem Fall nicht nur, dass sie mitherrschen wird mit den Thron, sondern dass sie vor Gott sein kann und vor seinem Thron sein kann. Warum? Weil ihre Schuld bedeckt ist, weil sie weiße Kleider haben. Und es wird noch etwas betont, weil sie überwunden haben und den Sieg davon getragen haben, eine Krone bekommen haben. Schaut mal, da heißt das. Und goldene Siegeskränze haben. Sie haben nicht nur weiße Kleider, sitzen nicht nur auf dem Thron, sondern sie haben auch Siegeskränze und in dem Fall sogar goldene. Das heißt, in gleicher Weise wie die Gemeinde goldene Leuchter sind, das ist rein, kostbar. Sie haben etwas bekommen. Die Siegeskränze, auch das ist uns nicht unbekannt, damit wir nicht weit blättern. Wir haben es unter anderem Smyrna, aber auch in Philadelphia. Ein Verweis darauf, Vers 11. Ich komme bald, halte fest, was du hast. Also nicht, was du erkämpft dir nicht, sondern behalte das, was du hast. Das ist der Kampf. Der Sieg und das Überwinden ist das, was man von Jesus bekommen hat, das zu bewahren. Und dann heißt es, damit dir niemand dein Siegeskranz nimmt. Also merkt ihr, die Gemeinde wird angesprochen als diejenigen, die von ihm den Siegeskranz schon bekommen hat. Das ist der Sieg in Jesus Christus. Das ist seine Überwindung, weil er den Tod, den Teufel überwunden hat. Das Fleisch überwunden hat, hat er diesen Sieg uns geschenkt. Und er sagt an die Gemeinde Philadelphia, bewahre das, bewahre diesen Sieg. Und dieses beschreibt, dieser Sieg ist das ewige Leben. Es ist der Lohn, es ist das Erbe, das auf uns wartet. Und in der Sprache, du hast es geschafft, du hast den Wettlauf gekämpft, du bist diesen Wettlauf gelaufen und du bist durch das Ziel hindurch und hast gewonnen, du hast es gewonnen. Und dann als Belohnung, als Ehrung kriegt man einen Siegeskranz. In dieser Weise verspricht Jesus der Gemeinde in Philadelphia, und das sagt er auch allen Gemeinden, dass wenn wir sein Werk und sein Sieg bewahren bis ans Ende, dass es unsere Belohnung ist. Und hier werden diese Ältesten beschrieben, nicht nur, dass sie die Gerechtigkeit Gottes haben, sondern dass sie auch den Sieg Jesu haben. Und sie haben diesen Sieg, und zwar diesen goldenen Sieg, den kostbaren, reinen, geläuterten Sieg, die Siegesgrenze. Also mit diesen Bildern von Throne, verschiedene, mitregieren, das Bild des Ältesten, was immer fürs Volk Gottes steht, mit den Bildern der weißen Kleider, mit den Bildern der Siegesgrenze. All diese Indizien, sage ich mal in diesem Sinne, stehen für mich und machen mir sehr deutlich, dass es hier um die Repräsentanten der Gemeinde geht. Und in dieser Weise in Herrliche, und sie sind vor dem Thron Gottes. Sie stehen vor dem Thron Gottes. Sie umringen den Thron Gottes. Alles auf ihn da ausgerichtet. Nochmal, ich finde das ein herrliches Bild und eine herrliche Wahrheit, die wir hier haben. Ich merke, es blendet mich hier kurz. Ich entschuldige mich, ich mache mir kurz mal das hier, die Sonne etwas so. Alles möglich. Wunderbar. Also, das etwas zu den Ältesten, die hier, die uns beschrieben wird. Ich hoffe, dass die Erklärung euch soweit reicht. Wie gesagt, ich bin immer versucht, da tiefer zu gehen, es nochmal zu überlegen, allen Bibelstellen nachzuschlagen. Aber da Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann habt ihr die Gelegenheit, mich auf irgendeinem Weg mich hier anzuschreiben und um Verständnis zu fragen. Ich werde mich bemühen, es gut nochmal zu vertiefen oder zu beantworten, wo es notwendig ist. Aber lass uns zum Vers, ich mache das mal hier weg. Lass uns weiter zum Vers 5 gehen. Was sieht Johannes noch? Er sieht noch mehr. Und dann heißt es, und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. So. Und aus dem Thron, bis jetzt haben wir den Thron gesehen. Wir haben etwas gesehen, was den Thron umgibt, was das Ganze umgibt. Die Herrlichkeit Gottes, die sich auch wiederum in der Gemeinde widerspiegelt. Das ist die Herrlichkeit, die Offenbarung Gottes, Wesen Gottes. Und da in Bezug, wenn wir über die Gemeinde nachdenken und in Bezug des Wesens Gottes, was repräsentiert die Gemeinde? Sie repräsentiert, sage ich mal so, diesen Regenbogen. Sie repräsentiert, was die Gnade, die Barmherzigkeit. Im Epheserbrief heißt es ja, zum Preis und Ruhm seiner Gnade, zum Preis und Ruhm seiner Gnade. Er rettet uns zum Preis und Ruhm seiner Gnade. Das heißt, die Gemeinde repräsentiert die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes. Aber Gott ist weit mehr als das. Er ist gegenüber den Seinen, die er liebt, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und großen Gnade und Güte. Aber das Zeugnis der Schrift ist eindeutig, das Wesen Gottes ist nicht nur Gnade und Barmherzigkeit, sondern seine Heiligkeit ist nicht nur in seiner Sündlosigkeit zu finden und seine Gerechtigkeit, die er uns auch schenkt, sondern seine Heiligkeit und Sündlosigkeit ist auch in seinem Zorn und seinem Gericht offenbart. Denn beides sind die Folgen seiner Heiligkeit. Das eine ist die Heiligkeit, die er schenkt, an der wir Anteil haben dürfen. Das andere ist die Heiligkeit, die er aber verteidigt und wer diese nicht annimmt und sich nicht drunter stellt, dann gibt es Gericht. Und das wird offenbart, dass aus seinem Thron gehen hervor Blitze, Stimmen und Donner. Ich habe mich gefragt, warum steht der Vers 5 nicht zuerst? Also Johannes hätte ja beschreiben können, er sieht den Thron, er sieht den Lichtglanz der Herrlichkeit, dann sieht er aus dem Thron gehen hervor Stimmen, Blitze und Donner und dann könnte er sagen, und dann sieht er die 24 Ältesten. Also von der Logik her, selbst bei der Auslegung war ich kurz geneigt zu sagen, okay, Gottes Wesen wird widerspiegelt, indem ich seine Herrlichkeit euch zeige. Und dann würde ich gerne sagen, aber da gibt es auch eben, Entschuldigung, da gibt es auch Donner und Stimmen und Donner und Blitze, die auch aus dem Thron hervorgehen. Die stehen und repräsentieren seine Heiligkeit im Zorn und im Gericht. Und ich würde gerne das am Stück euch sagen, aber Johannes sieht etwas, das zwischen dieser Gnade in der Herrlichkeit und diesem Gericht Gottes dazwischen die Gemeinde steht. Dass er, wenn er über die Herrlichkeit des Regenbogens redet, seine Herrlichkeit, er hat dann die Ältesten erwähnt, die in diesem Licht vor Gott stehen und in seiner Gegenwart mitregieren dürfen. Und dann geht er erst weiter und dann redet er aber und erwähnt, was das für den Rest bedeutet. Für den Rest der Schöpfung und für die nicht in Christus sind, die nicht gläubig sind, die nicht unter diesem Ratschluss der Gnade sind. Und für die heißt es, da ist die Rede von Blitzen, Stimme und Donner. Das offenbart das Gericht Gottes. Es ist offenbart den Zorn Gottes. Das ergeht genauso, das ist auch das, was Johannes sieht. Das wird ihm auch offenbart in all dieser Herrlichkeit. Liebe Geschwister, Gottes Herrlichkeit zeigt sich nicht nur in der Rettung, Gottes Herrlichkeit zeigt sich genauso im Gericht. Diese Wahrheit bitte ich euch nicht zu vergessen oder zu verharmlosen oder das eine gegen das andere auszuspielen oder das andere zu überbetonen und das andere klein zu halten. Als ich für mich, ich bin aufgewachsen mit der starken Prägung der Lehre, dass Gott ein zorniger Gott ist. Oh, das, die Furcht und Zittern, das war mein Leben, Furcht und Zittern. Als ich dann aber den anderen Aspekt des Wesens Gottes kennengelernt habe und erfahren habe, nämlich, dass Gott auch ein gnädiger und barmherziger Gott ist, diese Herrlichkeit gesehen habe, unglaublich, was es mit mir gemacht hat. Und ich weiß, dass ich einmal zu einem Ältesten unserer Gemeinde gegangen bin und ihn gefragt habe, warum hast du mir das früher nie gepredigt? Warum hast du mir das nicht erklärt? Und er sagte mir etwas, warum er das nicht tat. Er sagte, weil ich ein Gleichgewicht schaffen wollte. Er hatte Angst gehabt, dass die Gnade Gottes so groß wird, dass man über den Zorn Gottes, dass man die Heiligkeit Gottes vergisst. Also predigt er nur den Zorn Gottes vergaß da die Heiligkeit und die Gnade zu predigen. Nicht vergaß und tat es nicht, weil er wollte da ein Gleichgewicht schaffen. Aber dadurch schaffte er kein Gleichgewicht, im Gegenteil. Er schaffte eine Überbetonung. Das war für mich so erschreckend und erleuchtend aber auch und frustrierend. Und ich sprach mit dem und erzählte ihm, was ich gebraucht habe. Und ich denke, es braucht beides. Es braucht beides, um Gottes Wesen in seiner Herrlichkeit zu verstehen. Und als Johannes von dem Thron Gottes, also vor seine Herrschaft tritt und die Herrschaft Gottes ihm offenbart wird, dann sieht er beides. Er sieht die Herrlichkeit Gottes als Ganzes. Dass Blitze, Stimmen und Donner mit dem Gericht Gottes verbunden wird, zeige ich euch an 2, 3 Bibelstellen, um das zu belegen. Die erste geht mal mit Kapitel 8, Vers 5. Das ist etwas, was schon in naher Zukunft sein wird, wenn wir es behandeln werden. Wenn ihr da mit mir hineingeht, Kapitel 8, Vers 5, da geht es darum, dass nach den Siegelgerichten die Posaunengerichten kommen. Und ab Vers 5 heißt es, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Und da, was daran folgt, ist die erste Posaune, zweite Posaune, dritte Posaune, vierte bis zur siebten Posaune. Also als dann Gott die Welt durch die Posaunen richtet und warnt, dann geschieht es im Zusammenhang, dann wird eben das erwähnt, dass ein Engel das Räucherwerk nimmt, das sind die Gebete der Heiligen, und dann geht es darum, dass er das vom Altar auf die Erde ausgießt und dann Donner, Stimmen, Blitzen und ein Erdbeben. In diesem Zusammenhang mit dem Gericht wird das erwähnt. Wenn ihr Kapitel 11 mit mir geht, ich habe das, Kapitel 11, Vers 19, glaube ich, dann taucht es in ähnlicher Weise auf. Ja, wir sind am Ende von den 7 Posaunen in Vers Kapitel 11, Vers 19 heißt es, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinen Tempel gesehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also steigert sich Erdbeben und jetzt kommt ein großer Hagel. Und so, das ist das Ende von den 7 Posaunen. Und dann kommen dann noch die Zornerschalen, die da alles vernichten. Und auch da immer wieder. Das heißt, wenn das Gericht Gottes ergeht, das heißt, wenn Gott in seinem Zorn spricht, in seiner Heiligkeit, in seinem Wesen als der heilige Gerechte, der die Sünde hasst und man nicht einfach nur und die Sünde nicht duldet, dass man ihn nicht einfach nur begegnen kann, dann ist die Rede von Stimmen, von Donner, von Blitzen. Wenn wir das Bild vor Augen haben, dann erinnert uns das an was? Wenn wir ins Alte Testament gehen, als Gott dem Volk gesagt, er wird sich offenbaren am Berg Sinai. Und das sind fast exakt die gleiche Beschreibung. Als Gott in seiner Heiligkeit sich dem Volk offenbarte, dann geschah genauso. Was geschah? Donner, Stimmen und Blitze. Das ist eine Beschreibung der Heiligkeit und der Gegenwart Gottes. Aber eben im Zusammenhang mit seinem Zorn gegenüber der Sünde, der Unreinheit. In diesem Zusammenhang steht da. Und dann ist die Rede Feuer, dass der Berg brannte, wie Feuer brannte. Das ist ein Bild des Gerichtes, ein Bild der Läuterung. Diese Bildersprache verwendet Jesus und zeigt Johannes und somit uns, dass ein weiterer Aspekt dieses Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes und seines Gerichtes. Warum ist das wichtig? weil das, was ja in der Offenbarung jetzt dann Stück für Stück entfaltet wird, ja in diesen beiden Aspekten uns gezeigt wird. Auf der einen Seite wird das Handeln Gottes, der Schöpfer Gottes, an der Gemeinde etwas sein, das sie heiligt und reinigt, dass sie, um damit sie vollendet dasteht, ohne Fleckel, ohne Runzeln, ohne Tadel. Das ist der eine Ratschluss Gottes, das ist der eine Aspekt Gottes, da wird Gott sein Wesen sich offenbaren an der Schöpfung, indem er sie sich darstellt als Gefäße des Wohlgeruchs und der Herrlichkeit, der Gnade und der Barmherzigkeit. Auf der anderen Seite wird er aber die Gefäße des Zorns, die in der Zeit zubereitet sind, nach Römer Kapitel 9, da wird Gott seinen Zorn ausgießen, sein Gericht an ihn ausüben und sie letztendlich vernichten, die Feinde des Evangeliums, die Feinde Gottes, die Feinde der Gemeinde, die Feinde des Christus. Sie wird er in seinem Zorn, wird er sie vernichten. In diese beiden Richtungen läuft die Offenbarung. Und das wird uns dann Stück für Stück gezeigt, dass die Gemeinde vollendet wird, aber dass die Feinde vernichtet werden. Und wenn ich euch das sage, dann, ich denke, ihr findet euch sehr schnell in der Offenbarung zurecht. Und das ist das Erste, was Johannes zu sehen bekommt. Der Zustand der Gemeinde katastrophal. Der Zustand der Gemeinde sündig, unrein, Verführung, all das nochmal. Und warum? Durch die Feinde der Gemeinde. Durch die Feinde der Gemeinde. Und jetzt sagt Jesus, Johannes, ich zeige dir, was geschehen muss. Ich zeige dir, was passieren muss. Und was muss passieren? Und er nimmt also in den Ratschluss Gottes hinein. Er nimmt ihn vor den Thron Gottes, vor seine Herrschaft. Er nimmt ihn in die Offenbarung des Willens und des Wesens Gottes hinein und zeigt, was Gott tun wird durch und wegen seines Wesens. An der Gemeinde und an den Feinden der Gemeinde. So werden wir da hineingenommen. Also stehen diese Blitze, stehen dieser Donner und diese Blitze eben für das Gericht Gottes. Für das Gericht Gottes. Aber da sind nicht nur die Stimmen und die Donner, sondern es auch sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Ist interessant, oder? Jetzt werden die sieben Geister Gottes hier uns bezeichnen. Der siebenfache Geist haben wir schon uns angeschaut, als wir uns den siebenfachen goldenen Leuchter uns angeschaut haben. Oder in Kapitel 1, als wir uns den Gruß angeschaut haben, dass der Gruß von dem Gott kommt, dann von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. In Kapitel 1, Vers 4. Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor dem Thron sind. So, das ist die Umschreibung des siebenfachen Geistes nach Sacharja 4, nach Jesaja Kapitel 11. Haben wir alles gemacht, von daher sage ich, die Grundausbildung haben wir. Das Grundverständnis haben wir gelernt. Das haben wir. Aber hier, wenn wir daran erinnert, oder uns nicht erinnern, uns wird uns offenbart, dass eben, wenn es darum geht, und die Offenbarung des Zornes Gottes, in dem Zusammenhang auch der siebenfache Geist Gottes uns vorgestellt wird, der vor dem Thron ist, interessant, der vor dem Thron ist, und dann heißt es aber, wird beschrieben als Feuerfackel. Später in Kapitel 5 wird es als Augen beschrieben, der siebenfache Geist Gottes wird mit Augen beschrieben, aber hier wird er mit Feuerfackeln beschrieben. Warum? Feuer steht für Läuterung und Feuer steht auch für Gericht. Feuer steht auch für Opfer. Und dieses Feuerfackeln, auch das repräsentiert in gewisser Weise das Gericht Gottes, das Läuterungsgericht. Das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Für die einen ist es zu heiligen, für andere ist es zum Verderben und zum Gericht. Wenn das Gericht Gottes bei uns schon das bewirkt, die wir gerettet werden, wie viel mehr ist es schlimm für die, die verloren gehen? So in dieser Weise macht Petrus das hier in seinem Brief, in 1. Petrus Kapitel 5, glaube ich, macht das ja so deutlich. Also die Beschreibung hier, Johannes sieht, wie Gott sein Gericht ausübt, wie er wirkt und wie er das tut. Und er tut es durch seinen Geist, durch seinen allumfassenden, allgegenwärtigen. Gott, durch seinen Geist ist es, was Gott wirkt Nicht durch Macht, nicht durch Herr, durch seinen Geist macht es Gott. Und hier wird uns dieser siebenfache Geist Gottes vorgestellt in den Bildern der sieben Feuerfackeln. Das heißt, in der Ganzheit seines Wirkens, in der Ganzheit seiner Macht. So. Noch Vers 6, bevor wir zu den spannenden weiteren Versen kommen. Schaut mal Vers 6. Was findet sich da noch? Einiges findet sich da vor dem Thron Gottes. Einiges, oder? Schaut mal Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein glänzendes Meer, gleich Kristall. Und vor dem Thron sieht Johannes, also vor dem Thron, wir können sagen sozusagen unter dem Thron in dieser Weise, also vor ihm, das Bild ist vielleicht, da ist der Thron, um den Thron Gottes Herrlichkeit, um den Thron sein Volk, das ihn verherrlicht und repräsentiert. Aber jetzt wird uns gesagt, etwas, was vor ihm erscheint, also vor dieser Herrlichkeit Gottes, wird uns gezeigt etwas wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Man kann sagen, kristallklar. Zuerst mal, bevor wir uns fragen, was ist das Meer ist, lass uns zuerst etwas die Beschaffenheit von dem anschauen. Es ist gläsernes und zwar kristallklar, können wir so sagen. Das, was vor Gott ist, dieses Meer, sage ich mal so, dieses Meer ist vor Gott kristallklar, absolut durchsichtig, durchschaubar. Nichts ist vor ihm verborgen. Dieses Meer ist für ihn kein dunkler, kein finsterer Ort, wo er nicht hineinschauen kann, wo er nicht sieht, was da in diesem Meer sich verbirgt. Es erstreckt sich ein Meer vor ihm. Kennt ihr den Ausdruck in der Meerestiefe? Geht man ein paar Meter im Meer, taucht man ab und dann man sieht die Dunkelheit. Es ist finster. Und in der Tiefe des Meeres, da gibt es kein Licht. Da scheint kein Licht hindurch. Da braucht man Kameras und so weiter oder beziehungsweise Licht und so weiter, um etwas zu sehen. Das Meer, das vor Gott jetzt ist, ist aber so, es ist kristallklar. So, jetzt müssen wir uns ganz kurz anschauen, im Kontext der Offenbarung, auch der Bibel, für was steht Meer? Um auch das jetzt nicht so arg ausufern zu lassen, das Meer steht immer für Völkerwelt. Das heißt, dass aus der Völkerwelt, aus dem Meer, aus der Völkerwelt entsteht etwas. Nur als Beispiel, geht mal mit mir in Offenbarung Kapitel, ich sag's euch gleich, Kapitel 13. Schaut mal, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte, und auf seinen Hörnern 10 Diademe, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung und so weiter und so fort. Also, Johannes sieht, er tritt an das Meer und er stand auf und er, ist die Frage, Johannes oder der Drache, stand auf dem Sand des Meeres. Und dann heißt es, und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen. So, wer das da schaut und oder da steht, gucken wir uns an später, Kapitel 13, aber der Punkt ist, dass aus dem Meer ein Tier hervorkommt. Wir werden sehen, dass das Tier, das zusammengefasst in den verschiedenen Tieren aus Daniel, Reiche sind, Weltherrscher sind, Weltreiche sind, die aufstehen und ein antichristliches, göttliches System hervorbringen. Und der Punkt ist, dass es Völkerschaften sind, dass das Reich, die Reiche dieser Welt aus den Völkerschaften, aus dem Meer der Völker hervorkommen. In dem Fall nur so viel zur Bedeutung. Das Meer repräsentiert in der Offenbarung der Bibel in sehr vielen Fällen, so würde ich sagen, die Völkerschaften. Und im Kontext der Offenbarung ist es der Ort, woher das alles Antichristliche hervorkommt oder in dem sich das alles Antichristliche manifestiert. in dieser Welt sichtbar manifestiert. Durch diese Völkerschaften, durch diese Völker, durch die Menschen von dieser Welt, da holt sich der Drache, die Feinde des Evangeliums, die Verfolger der Gemeinde hervor und die sie verfolgen und so weiter. Geht man mit mir in Kapitel 15 in Offenbarung, da taucht das mir noch einmal auf. Ich trinke kurz einen Schluck, solange ihr aufschlagt. So, Offenbarung Kapitel 15 finden wir in Vers 2. Vers 1, ihr kennt das ja, gell? Ich sag was, dann zack, ein, zwei Verse vorher lesen. Ihr kennt mich und seid mir gnädig da. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, die sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. So viel schon mal, um euch die Vorfreude auf diesen Abschnitt ebenfalls schon zu wecken. Und aber ein Grundverständnis, ein grundlegendes. Die sieben Plagen, die über die Welt ergehen und die dann in den Schalen sich ergießen. Und da kommen ja böse Dinge hervor, richtig? Böse Dinge hervor. Die viele von diesen Dingen, diese Dinge dem Antichristen und alles in Schuhe geschoben werden und sagen, das wird er dann in der großen Trübsalzeit tun und so weiter und so fort. Freunde, wer gießt die sieben Plagen aus, die Zornesschalen? Es sind die Engel. Wessen Engel? Die Engel Gottes. Und wessen Schalen sind es? Wer gießt den Inhalt aus? Ist es der sogenannte Antichrist? Schaut mal. Da heißt es, die sieben Plagen hatten die letzten, denn in ihnen wurde der Grimm Gottes vollendet. Wessen Grimm ist es? Es ist der Grimm Gottes, nicht der Grimm von irgendwelchen Tieren oder Antichristen oder einem Antichristen oder wie auch immer. Es ist der Grimm Gottes, das ist das Erste. Es ist der Zorn Gottes, es ist das Gericht Gottes. Sowohl die Siegelgerichte wie die Posaunengerichte, wie die Zornesschalengerichte, das sind Gerichte Gottes. Da müssen wir uns drunter beugen, da müssen wir uns demütigen, da müssen wir uns Buße tun und uns nicht gegen Gott wenden, wenn wir uns dagegen wenden. Und dann heißt es, und sie lästerten, sie nahmen das Gericht nicht an und sie lästerten. Wie viele Kinder Gottes lästern, indem sie diese Gerichte nicht von Gott annehmen? Wie viele? Schaut mal Vers 2 jetzt zu unserem Thema. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer. Seht ihr das? Das Gleiche, was wir hier haben. Johannes sieht in Kapitel 4 ebenfalls ein gläsernes Meer vor dem Thron. Und jetzt schaut mal. Und am Ende, bevor die Zornesschalen ausgegossen sind, das heißt, bevor das Gericht Gottes ausgegossen wird. Und ich sah, Kapitel 15, Vers 2, wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemischt. Für was steht Feuer? Für Gericht. Für Gericht. Für Gottes Gericht, für Läuterung auch, ja. Und sah die Überwinder über das Tier und über sein Bild und über die Zahl seines Namens. Und wo sind sie? Also er sieht das gläserne Meer, die Völkerwelt. Er sieht die Völkerwelt. Und er sieht was noch? Er sieht die Überwinder. Jesus hat ja gemeint, immer wie gesagt, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Man kann nicht sagen, dass hier Gemeinde fehlt, wenn es heißt, er sei die Überwinder. Wer sind die Überwinder? Im Kontext der Offenbarung, das sind die, die aufgefordert sind, in die sieben Sendschreiben die Gemeinde zu überwinden. Auch da findet sich die Gemeinde. Er sieht die Überwinder über das Tier, und das heißt das Tier, das aus dem Meer hervorkommt, richtig? Und über das Bild und über die Zahl seines Namens. An dem gläsernen Meer stehen und sie harten Harfen Gottes und sie singen ein Lied Moses und des Knechtes Gottes und des Lammes das Lied und sagen, groß und du wunderbar sind deine Werke und so weiter. Hier stehen die Überwinder und zwar stehen sie wo? An dem Rand des gläsernen Meeres. Sie sind nicht drin, denn drin ist Feuer, drin ist Gericht. Die Zornesschalen werden dann ausgegossen ab Kapitel 16, das heißt unmittelbar danach. Die Zornesschalen werden ausgegossen und dieses gläserne Meer wird gerichtet. wird in Feuer aufgehen, wird verbrennen. Und die Elemente dieser Welt werden verbrennen. Dieses Völkermeer, diese Völkerwelt wird im Gericht Gottes, im Feuer gerichtet werden. Aber hier, das ist am Ende der Offenbarung, das ist bevor dieses letztendliche Feuergericht stattfindet, davor kommen Warnungen, Posaunen, davor kommt die Versiegelung durch die Siegel, das ist am Ende. Aber am Anfang heißt das und sagt Jesus, und das ist wichtig, Johannes, ich zeige dir Gott in seiner Herrlichkeit. Ich zeige dir sein Licht, seine Herrlichkeit, seine Offenbarung. Ich teile dir mit, was du wissen musst, was geschehen muss. Ich sage dir, ich offenbare dir gleich, was nach diesem passieren muss, nach dem Zustand der Gemeinde. Und er offenbart ihnen also diese Herrlichkeit Gottes, er offenbart in die Gemeinde, offenbart ihnen aber auch seinen Zorn und in sein Feuer, in den Feuerfackeln. Und, diese, und dann sagt er, warum? Weil Gott die ganze Völker, weil die ganze Völkerwelt vor Gott liegt. Und zwar wie? Ich würde sagen, wie ein offenes Buch, aber das ist jetzt noch nicht das Thema. Das kommt in Kapitel 5, das Thema des Buches, sondern wie ein offenes, gläsernes Meer, absolut durchsichtig. Vor Gott ist das nicht verborgen, was sie da tun. Das, was in der Finsternis geschieht, in der Finsternis des Meeres, des Treibens dahin, in den Aufbrosen der Wellen, das ist vor Gott nicht verborgen. Es ist glasklar. Vor Gott sind glasklar, wer ihm gehört, die werden dann am Rand stehen, mit Harfen singen, währenddem dieses Völkermeer in Feuer aufgehen wird. Was für eine herrliche Verheißung, gell? Die aber später kommt. Aber nur damit ihr versteht, von was für einem Meer hier die Rede ist. Eine Aussage noch, die ist in diesem Zusammenhang auch sehr erhellend. Geht mit mir ans ganze Ende der Offenbarung, Kapitel 21. Wenn ich immer nach rechts schaue, dann gucke ich auf die Uhr, wie viel Zeit ich noch habe. Okay, also schaut mal in Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Schön. Und das Meer ist nicht mehr. Freunde, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht, warum er sagt, und der erste Himmel und die erste Erde ist vergangen? Okay? Wenn der Himmel und die Erde vergangen ist, was wird es definitiv nicht geben? Auch den Ozean nicht. Welchen auch immer wir jetzt auch nehmen. Die ganzen Weltmeere, die jetzt auf der Erde sind, Mittelmeer und was weiß ich, wird natürlich auch nicht existieren. Warum sagt Johannes, Himmel ist vergangen, Erde ist auch vergangen, die erste. Damit sind ja natürlich Berge und Täler und das Meer ja auch längst vergangen. Und wenn er aber auch sagt, und das Meer ist nicht mehr, dann sagt er nicht, ach übrigens, die ganzen Wassersammlungen auf der Erde sind auch verschwunden. Das ist weit mehr als nur ein Einschub, dass es kein Wasser mehr geben wird. Nein, es ist ein Bezug auf die Völkermeere. Das ist ein Hinweis, was gibt es nicht mehr. Es gibt dieses Meer nicht mehr, aus dem der Teufel oder der Drache an die Meere herantritt und aus den Völkermeeren heraus eben dieses antigöttliche, antichristliche aufbaut, das gottlästerlich und verachtlich ist, sündig ist. Die Völkerschaften sind vernichtet. Das Böse, das Tiefe, das Finstere, für das das Meer steht, ist vorbei. Es gibt es nicht mehr. Warum? Es ist gerichtet. Es ist in Feuer aufgegangen. Das ist das Bild, das am Ende wiederum aufgenommen wird. So beginnt es, Johannes diese Vision zu bekommen. Es ist ein gläsernes Meer, von Gott offen, sichtbar. Und darum wird Gott das mit dem tun, was er tut und in der Art und Weise, weil es für ihn alles offenbar ist. Warum? Er ist allwissend. Warum? Er sieht alles. Er weiß alles. Er kennt alles. Er hat die Welt nicht sich selbst überlassen. Er hat nicht gesagt, okay, hier geschaffen und ins Rollen gebracht, angestoßen und dem Wesen und dem Treiben überlassen. Nein, 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 nein. Was für ein falsches Verständnis. Gegen Ende dieses Vormittags, es ist so wichtig, dass wir das Bild als Ganzes erstmal verstehen. Das Bild ist der Thron und damit ist die Herrschaft. Die Offenbarung beginnt mit dieser herrlichen Aussage, mit dem Schlüsselvers in Vers 8, Kapitel 1. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und da war und da kommt, der Allmächtige. Der Allmächtige, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und das, damit beginnt Johannes, beginnt Jesus, dem Johannes, es zu offenbaren, was passieren muss. Und er geht ein Stück zurück, einen notwendigen, einen wichtigen Stück zurück, um all das, was danach passiert, richtig einzuordnen. Weil hier keine Klarheit besteht über diese Aussagen, weil man auch zu schnell über sie drüber geht oder überliest oder in die Zukunft schiebt, keine Ahnung. Weil man auf jeden Fall nicht sich klar macht, unter welcher Herrschaft geschieht alles, was dann später geschieht. Wer ist der Handelnde? Wer ist der Allmächtige? Darum wird alles andere so falsch gedeutet und auch teilweise in die Herrschaft und den Regierungsbereich des Teufels und des Satans und des Antichristen und was weiß ich, in die Schuhe geschoben. Ich will so sagen, sie sind Handlanger. Sie gehören zu den Werkzeugen Gottes. Sie gehören zu den Werkzeugen Gottes, sein Gericht auszuüben. Sie gehören zu denjenigen, die auf der einen Seite die Gemeinde läutern. Der Satan hat begehrt euch zu sieben mit den Weizen, Ich habe aber gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, wie er zum Petrus sagt. Ich habe es erlaubt, es hat einen Zweck. Wenn du zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder. Das heißt, ich werde den Satan gebrauchen, damit er dich sieht, Petrus. Es wird ein Gutes hervorbringen. Du wirst in der Lage sein, die Brüder zu stärken. Er wird ein Werkzeug in meiner Souveränität sein. Das ist ihm nicht frei gegeben, das zu tun, was er will. In dem Maße, wie es notwendig ist, um seine Gemeinde zu heiligen und zu reinigen, wird Gott die finsteren Mächte und die Feinde gebrauchen, um sie zu züchtigen. Ich will euch dieses Bild vor Augen malen. Im Alten Testament, als das Gottesvolk gegen Gott rebelliert hatte, wenn es Götzendienst betrieben hatte und sich von ihm abgewandte, was gebrauchte Gott, um sein Volk zu züchtigen? Was gebrauchte Gott, um sein Volk zurückzubringen, um dazu zu bringen, sie wieder Buße zu tun? Er gab sie in die Hand der Feinde, in die Feinde Gottes, in Feinde des Volkes Gottes. Das waren die andere Götter angebetet haben. Das waren Götzendiener. Ob Ägypten, ob Babel, Assyrien, Medo-Persien, spielt keine Rolle. Römer, es waren Götzendiener. Aber Gott gebrauchte diese Reiche, diese Tiere aus dem Völkermeer, um sein Volk zu heiligen und zu reinigen und unter das Gericht zu stellen. Sie haben sich gegen Gott gestellt, also züchtigt er. Denn er sagt, ich liebe die Züchtigte. Also was gebraucht er? Er schickt die Feinde und erlaubt ihnen, dass sie etwas tun, was sie vorher aus ihrer Eigenkraft und Fähigkeit und Weisheit und Intelligenz nicht tun könnten. Er übergibt sie ihnen. Aber in dem Maße, wie er es für richtig hält. Aber dabei bleibt Gott nicht. Wenn das Gericht die Zucht an dem Volk hervorgebracht hatte und die Frucht der Buße hervorgebracht hatte, richtet Gott die Feinde. Nicht, weil sie sein Werkzeug waren, sondern weil sie Gott hassen und sich gegen Gott stellen, weil sie Gottes Feinde sind und Feinde des Volkes sind und weil sie oft eben über das hinausgegangen sind. Aber letztendlich, Gott richtet sie. Das heißt, für die Feinde ist das Gericht. Für das Volk Gottes ist es Läuterung. Und das ist das Prinzip. Aber der dahinter steckt, ist der in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Macht auf dem Thron sitzt und all das ausführt. Zurück zum Schluss für den heutigen Tag und für unsere Situation. Die Welt erlebt Gericht in einer klaren Art und Weise. In einer klaren Art und Weise. Das heißt, sie erlebt Gericht in all diesen Götzendiensten, den sie haben. Und wer das nicht sieht, der sieht diese geistige Perspektive nicht. Aber dieses Gericht hat eine Auswirkung oder hat einen Grund. Das hat was mit der Gemeinde Jesu zu tun. Das hat was mit dem Volk Gottes zu tun. Dann nochmal, denn das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Das heißt, der Auslöser des Gerichtes ist das Haus Gottes. Liebe Freunde, dass die Welt gerichtet ist und vernichtet wird, ist absolut klar und steht fest. Aber dass das Gericht anfängt, hat einen Grund, was mit dem Volk Gottes, weil die Gemeinde den Zustand der sieben Sendschreiben, diesen katastrophalen Stand hat, beginnt Gott, diese Plagen auszuüben, diese Gerichte auszuüben, um die Seinen darin zu läutern, dass die Seinen offenbart werden und letztendlich geheiligt und gereinigt werden. Und die eben nicht dazu gehören, die werden darin offenbart. Ich mach mal ganz einfach. Wenn wir in dieser Pandemie, in diesem Gerichtshandeln Gottes, von Gott in Bezug auf so viel Götzendienst gerichtet werden und Dinge weggenommen werden, wofür wir so kämpfen, darf ich euch sagen, Demokratie, als ob das ein biblisches System ist, als ob das die Herrschaft Gottes widerspiegelt. Widerspiegelt Demokratie die Herrschaft Gottes? Sagt Gott, okay, meine Herrschaft, mein Thron besteht darin, wir treffen uns alle 24 Throne und wir entscheiden demokratisch, wir stimmen ab, was wir tun und was wir nicht tun, was ist richtig und was ist falsch. Ist das biblisches Prinzip? Eben nicht. Auf dem Thron saß einer, heißt es von Offenbarung. Einer, nicht mehrere. Wir wiederum aber sollen seinen Thron widerspiegeln, seine Herrschaft widerspiegeln. Die 24 widerspiegeln den Lichtglanz der Herrlichkeit seiner Herrschaft und nicht unsere. Aber viele, viele Christen regen sich darüber auf, weil ihre Grundrechte beschnitten werden. Sie regen sich auf, weil es nicht demokratisch zugeht und so weiter. Ich sage, das ist Gericht. Und Gott offenbart in den Kindern Gottes, was haben sie für ein Grundverständnis? Was ist ihnen wichtig, was ist nicht wichtig? Auf was für eine Herrschaft bauen sie? Auf was vertrauen sie? Als das Volk Israel Gott verließ, hat Gott geschaut und gesagt, auf was vertraut ihr? Auf Babel, auf Ägypten, auf andere oder kommt ihr zu mir? Und sie hofften, dass Babel sie retten wird. Sie hofften, dass Ägypten sie retten wird. Aber sie vertraut nicht, dass Gott sagt, ich werde euch retten. Ich bin der Herr. Offenbarung macht uns und sagt, Gott sitzt auf dem Thron, er ist der eine. Und dann nimmt er so viele Dinge, so viel Götzendienst weg. So viele Dinge, die uns das Leben ausmachen. Vergnügen und Unterhaltung und Freizeit und all, wofür wir leben, wo unser Herz so dranhängt, was für unser Leben so wichtig ist, was für unser so Glücksbefinden so entscheidend ist, all das. Und dann wird es uns das weggenommen und dann kämpfen wir und ringen wir und schimpfen wir und was nicht alles. Und auf die Gefahr, dass ihr an dieser Stelle jetzt mich nicht mögt, wenn ich das sage, und angegriffen fühlt, aber es ist so. Und das, warum? Warum macht es Gott? Um uns zu prüfen, worauf es bei uns ankommt. Was ist unser, wo hängt unser Herz? Für was schlägt unser Herz? Und ich habe eine Frage, um es praktisch anzuwenden, was wir heute gelernt haben. Wenn wir die Herrschaft Gottes akzeptieren, dann sollten wir in unserem Leben diese Herrschaft Gottes sich auch widerspiegeln. Wo stellen wir uns unter diese Herrschaft? Wo nehmen wir das von Gott an? Wo demütigen wir uns daran? Und wo reflektiert es die Gerechtigkeit, die weißen Kleider? Wo reflektiert es den Sieg Jesu? Das ist unsere Berufung. Dafür kämpfen wir. Das ist Überwinden. Das ist unser Kampf. Das ist es. Und nicht all das, was Gott uns nach und nach nimmt. Aber ganz viele Christen, sogenannte Christen mit den Namen, das ist nicht ihr Kampf. Ihnen geht es nicht um die Gerechtigkeit Gottes. Es geht um die Heiligkeit. Es geht nicht um die Sündlosigkeit. Es geht auch nicht um Buße. Es geht darum, diesen Kampf in dieser Welt und diese Dinge zu kämpfen. Sich dafür einzusetzen, als ob davon das Leben abhängig ist. Und das offenbart. Es offenbart, was letztendlich im Herzen ist, was den Glauben ausmacht. Tut mir leid für diese letzte... Nein, tut mir nicht leid. Nein, tut mir nicht leid. Es ist notwendig. Es ist wieder notwendig. Es ist wieder notwendig, immer wieder daran uns zu erinnern. Die Zeit ist um für heute. Der Vormittag ist doch unter den Umständen doch für mich zumindest schneller vorbeigegangen. Und wir haben nicht nur die Verse 4 bis 7 als Ganzes mal angeschaut und indem wir den Aufbau grob geschahen, Schöpfung, Erlösung, Heiligung, Vollendung, Verherrlichung, sondern wir haben uns auch jetzt mit den ersten sechs Versen intensiver beschäftigt und sechs Verse geschafft, es ist gar nicht so wenig, und einen Blick in den Thronsaal Gottes geworfen. Nächstes Mal gehen wir weiter und wir schauen uns diese vier lebendigen Wesen an. Wir werden sehen, was sie widerspiegeln, wenn sie repräsentieren, und dann uns letztendlich zum Herzstück dieses Abschnitts hinarbeiten, nämlich zu dem Thron und zu diesem Buch, dieser Buchrolle, die versiegelt worden ist. Und dann arbeiten wir uns weiter durch die Siegel hindurch bis zum Kapitel 7. So, das ist der Plan. Das Gute ist, egal wie die Pandemie sich weiterentwickelt, in übernächste Woche. Nächste Woche ist Pause. Übernächste Woche mache ich hier an dieser Stelle in dieser Art und Weise im Livestream noch einmal AT. Und dann werden wir sehen, ob dann möglich wäre. Das heißt, eine Woche wieder Pause und dann ist schon wieder Offenbarung. Also jetzt geht's. Die Pausen werden jetzt richtig kurz sein. Wir werden ziemlich schnell und gut vorankommen. Von daher, ob dann der nächste Offenbarungsseminar hier vor Ort sein wird, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wird aber online auf der Internetseite werde ich hinschreiben, so wie ich es gerade für diesen Seminar gemacht habe. Bei den Terminen steht nur online und dann seht ihr das. Ist es online oder vor Ort? Wenn da nicht steht nur online, dann ist es auch vor Ort. Nur für euch als Ausrichtung, okay? Also, seid Gott anbefohlen. Vielen, vielen, vielen Dank für den Vormittag, für die Zeit, die ihr in die Ewigkeit investiert habt. Und möge Gott durch seinen Geist euch die Wahrheit im Herzen bestätigen. Und das, was stört, wegnehmen. Ich danke euch. Gottes Segen. Mach's gut.